Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
2 Monate ist es nun schon her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Seit dem 24. Februar vergeht kein Tag ohne Berichte über Angriffe, die Menschen töten, weil zivile Einrichtungen getroffen, Städte besetzt oder zerstört werden. Professor Roman Dubasevich lehrt an der Universität Greifswald ukrainische Kulturwissenschaften. Obwohl er sich seit Beginn dieses Krieges über die Solidarität mit seinen Landsleuten freut und Putin öffentlich einen ruchlosen Diktator nennt, wird er für seine Meinung kritisiert, dass sich, Zitat, eine tiefe Ablehnung, Hass und Verachtung gegen die russische Bevölkerung breitmache. Schönen guten Abend, Herr Dubasevich.
Guten Abend.
Was wirft man Ihnen vor?
Das Problem im Moment ist, dass durch diese Traumatisierung des Krieges die Debatte sehr stark polarisiert. Das heißt, dass sie im Prinzip zwischen 2 Extremen abläuft. Zwischen Leuten, die Putin verteidigen und rechtfertigen und Leuten, die ihn dämonisieren, ja, und ihn sozusagen zum Teufel erklären. Und ich denke, zwischen diesen beiden Positionen gibt es eine Menge von anderen wichtigen Positionen und Stimmen, die diskutiert werden sollten. Und ich denke, sobald man beginnt, über Zweifel an der jetzigen Entwicklung zu sprechen, landet man sehr leicht im ersten Lager der Putin-Versteher. Das ist so ein bisschen das Problem, als ich Mitte Januar in einem Facebook-Eintrag über die Gefahr des Krieges gesprochen habe und vielleicht über den Moment, wo man doch irgendwie überlegen sollte, ob man nicht irgendwelche Zugeständnisse machen sollte, bevor die Zerstörung losgeht, gab es Vorwürfe, ich relativiere russische Kriegsverbrechen oder rufe zur Kapitulation auf. Das gab es in ukrainischen Medien. Und das hat mich dann sehr betroffen gemacht, weil mein Anliegen war, einfach in dieser Situation nochmal zum Nachdenken und zum sorgfältigen Reflektieren aufzurufen.
Sie haben in einem Interview mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gesagt, trotz großer ukrainischer Zivilcourage sei für Sie die russische Armee überlegen und damit klar, wer diesen Krieg gewinnt. Es komme, Zitat, zu einer paradoxen Situation, in der der Kampf für die Selbstbestimmung und menschliche Würde in der Ukraine höher sei, als das menschliche Leben empfunden werde. Was genau meinen Sie damit?
Wissen Sie, wenn die oberste politische Führung des Landes sagt, es geht um Freiheit oder Tod, dann schillern beim Intellektuellen die Alarmglocken, egal um was es geht. Und das ist insofern paradox. Im Zentrum dieses Kampfes soll eigentlich das menschliche Leben und die menschliche Würde stehen. Aber ich denke, es ist nicht abwegig zu fragen, gibt es einen Punkt, an dem man diesen Kampf nochmal überlegt, nochmal revidiert? Wann kommt dieser Punkt? Sind das 10.000 Opfer, 20.000 Opfer, 30.000 Opfer? Aber wenn Stadt für Stadt zerstört wird und wenn Stadtstriche, Regionen unbewohnbar werden und wirtschaftlichen Niedergang geweiht sind, dann ist, glaube ich, immer wichtig und notwendig, auch kritische Stimmen hochkommen zu lassen und sich immer wieder diese Frage zu stellen, wie weit kann man bei dieser Verteidigung gehen? Das Problem ist aber, dass dieser Krieg in nur absoluten Kategorien verhandelt wird, Freiheit oder Tod. Und das ist natürlich eine Situation, die, glaube ich, nicht befriedigen kann.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach angebracht?
Ich denke zunächst eine ehrliche Diskussion darüber, wie es zu diesem Krieg gekommen ist und ob alle Spielräume genutzt wurden, um diesen Krieg auszuweichen. Und ein großer Streitpunkt ist natürlich das Minsker Abkommen. Bereits vor dem Krieg hieß es, dieses Abkommen ist das trojanische Pferd, das die ukrainische Demokratie zu Fall bringen wird. Aber das war die Meinung nicht von allen Wählern in der Ukraine, Wählerinnen, und nicht von allen politischen Kräften. Es gab politische Kräfte, vor allem im Süden, im Osten, die gesagt haben, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, eine größere Konfrontation zu vermeiden. Und jetzt gibt es erneut eine Konfliktsituation auf einer ganz anderen Ebene, wo viel mehr auf dem Spiel steht und viel größere Zerstörung droht bis zum atomaren Schlag. Und da in dieser Situation wäre es nochmal ganz wichtig, sich zu fragen, was ist das Ziel eigentlich unserer Verteidigung? Menschenleben, Infrastruktur zu schonen? Oder ist das Ziel unserer Verteidigung sozusagen eine Situation zu erreichen, über die man salopp sagen könnte, Operation erfolgreich, Patient tot? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich ständig die Kosten des Krieges vor Augen zu halten und nicht darüber nur in moralischen oder absoluten Kategorien nachzudenken.
Menschen, die anderer Meinung sind als Sie, würden sagen, ich möchte meine Heimat, die Ukraine, nicht verlieren, denn es ist ja auch ein territorialer Konflikt.
Ja, das Problem ist nämlich, dass wenn wir jetzt mit der Situation zur Zeit von Minsk vergleichen, dass egal was kommt, es ist ganz eindeutig, dass die Ukraine jetzt viel schmerzhaftere Zugeständnisse wird machen müssen als vorhin. Das heißt, es ist eine paradoxe Situation, je länger man um die Unabhängigkeit kämpft und je größer dann die territorialen Gewinne werden, die Russland vor allem im Süden bekommt, desto größer werden dann die Zugeständnisse sein. Und der zweite Punkt, ich habe Kollegen, die zum Beispiel aus Rubizhne kommen, im Luhansk-Gebiet. Die Stadt existiert so gut wie nicht mehr. Es gibt hier Flüchtlinge, die bereits 2014 aus Mariupol hierher kamen. Ich weiß nicht, ob sie je überhaupt werden in ihre Heimatstadt zurückkehren können, denn das ist ein Trümmerfeld. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, nicht nur diese Ideale auf dem Schirm zu haben, sondern die ganze Zeit auch die Realität, die konkrete Situation vor Augen zu halten. Und in diesem komplizierten Gleichnis entsteht wahrscheinlich die Wahrheit oder vielleicht Maximen fürs Verhalten. Ja.
Dass immer das menschliche Leben Priorität hat, gilt es für Sie in jedem Krieg oder ist Ihre Haltung konzentriert auf diesen Krieg in der Ukraine womöglich, um die Gefahr einer atomaren Bombe aus Russland abzuwehren, zu bannen, was ja einen dritten Weltkrieg zur Folge hätte?
Wissen Sie, es muss nicht unbedingt der atomare Anschlag sein, es reichen schon chemische Waffen. Es reichen einfach schon diese Opferzahlen, die in die Zehntausende gehen. Das ist nur der zweite Kriegsmonat, den wir überlebt haben. Es kommt sehr darauf an, durch welches Prisma man diesen Krieg betrachtet. Die Tendenz ist die, natürlich unter dem Schock dieses Angriffes, dass man Putin mit Hitler vergleicht. Und natürlich, wenn man Hitler vor Augen hat und seine zerstörerische Ideologie und sein zerstörerisches Handeln, ja, dann kann man es den Menschen schwer verübeln, dass sie mit der Waffe bis zuletzt kämpfen.
Obwohl, eine Analogie, glaube ich, verbietet sich doch aber an dieser Stelle.
Ja. Aber gerade wenn man auch den Zweiten Weltkrieg zurückdenkt an die vielen Gefangenen, die sich ergeben haben, auch die jüdische Bevölkerung, der man vielleicht später vorgeworfen hat, wieso haben sie nicht gekämpft? Weil ich denke, das liegt in der Natur des Menschen, dass er immer hofft, auf das Leben, immer auf das Bessere hofft. Und ich denke, Putin ist nicht Hitler. Und man könnte mit Russland versuchen, Dinge, wenn Gefangenenaustausch funktioniert, wenn bestimmte Dinge immer noch funktionieren, dann heißt es, dass es Spielräume gibt und dass man sich nochmal auf diese Spielräume besinnen könnte. Aber ich denke, wenn man sich diese inneren Diskurse anschaut, dieses Klima, sowohl in Russland als auch durch den Krieg bedingt in der Ukraine, gibt es, glaube ich, im Moment wenig Spielraum, also wenig Hoffnung auf Annäherung, weil die Fronten so verhärtet sind und mit jedem Tag wahrscheinlich noch härter werden.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Putin überhaupt noch die Möglichkeit von Spielräumen eröffnet, welche wären das dann für Sie mit Blick in die Zukunft?
Wissen Sie, ich bin kein Politiker, kein Diplomat und auch kein Historiker, um vielleicht ins Archiv zu gehen und nochmal nachzudenken, welche Modelle für Lösungen gibt es in solchen Konfliktsituationen. Aber ich kann als Kulturwissenschaftler eher sagen, welche Voraussetzungen sind, um überhaupt solche Lösungen möglich zu machen. Und das sind Voraussetzungen, die sehr viel mit dem Klima der Gesellschaft zu tun haben, mit den Einstellungen der Eliten. Also wenn man von der Maxime Demokratie oder Tod ausgeht, ja, wird es keinen Frieden geben und keine Kompromisse geben. Wenn man davon ausgeht, dass die ukrainisch-russische Geschichte nur eine Geschichte der Unterdrückung, der Repression und des Genozids ist, wird es keinen Frieden geben, wird es auch keinen Spielräume geben, über Frieden nachzudenken, weil die Wahrnehmung des anderen durch das Misstrauen beherrscht wird. Und das gilt natürlich sehr stark auch für die russische Seite. So paradox es klingt, es braucht jetzt sehr viel Vertrauen und sehr viel Risikobereitschaft, um den Frieden herbeizuführen.
Sagt der ukrainische Kulturwissenschaftler Roman Dubasevich von der Uni Greifswald. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.